Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zu einer letzten Orbit-Spezial-Episode. Wer hätte das gedacht? Es gibt noch eine, und zwar das Webinar, das Raphael und Bengt vor, ich glaube jetzt circa 3-4 Wochen veranstaltet haben und bei dem auch viele von euch waren, nachdem aber auch viele von euch gefragt haben, ob man das nicht als Podcast hochladen könnte. Und ja, das geht. Also ich habe es gemacht. Es ist eine super Qualität. Natürlich sind einige Interviews, die nach Verbindung und Mikrofon der TeilnehmerInnen besser oder schlechter, aber ich bin insgesamt super zufrieden. Man kann sich das sehr gut anhören. Es ist mega spannend, also für mich war es super spannend. Ich war nämlich Moderatorin, mit 6 Menschen gleichzeitig zu sprechen und da nicht den Faden zu verlieren. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt, bin aber auch gespannt, was ihr sagt, ob man sowas in Zukunft auch mal machen könnte. Ich kann natürlich auch Podcasts so aufnehmen, dass da mehr TeilnehmerInnen sind, oder eben auch sowas wie ein Webinar tatsächlich auch nochmal als Podcast hochladen. Das ist eben auch überhaupt kein Problem. Ja, ein kleines Experiment für mich, aber um mich soll es eigentlich gar nicht so viel gehen. Eingeladen waren natürlich Raphael Albrecht und Bengt Stiller, die beiden Organisatoren vom Orbit 360 dieses Jahr. Dann war da Ellen Dier, die sprach sozusagen stellvertretend für alle, die die Orbits gefahren sind, aber nicht unbedingt auf Zeit, sondern eben als Bikepacking-Adventure. Dann natürlich Marion Jifnik und Matthias Fischer, die beiden Sieger und Siegerinnen, also Marion Siegerin der Frauenwertung, Matthias Overall-Sieger und Sieger der Männerwertung, die sagen nochmal, wie sie das Ganze angegangen sind, was so Tricks und Herangehensweisen waren, dass sie ganz klar am Ende nur noch gefahren sind, um sich Punkte zu holen. Das war auch ganz lustig. Was treibt einen eigentlich an, am Ende dann noch so durchzuziehen? Bei der Menge an Orbits, ihr wisst selber, ihr seid die teilweise gefahren, die Dinger hatten es ordentlich in sich, die waren ganz schön knackig und da brauchte man halt auch ein bisschen Regeneration. Und ja, bei so einem begrenzten Zeitraum hat man die ja nicht immer. Und was treibt einen dann an? Wie macht man dann trotzdem weiter? Dann Lukas war noch da. Lukas hat den Bayern Orbit gescoutet und der war ja tatsächlich auch so oft in der Diskussion, galt als einer der härtesten Orbits. So hatte gleich am Anfang ganz viele DNFs, wofür es aber auch Gründe gab. Und da gehen wir auch nochmal drauf ein. Was macht eigentlich ein Orbit anspruchsvoll? Was muss man beim Scouten bedenken? Wie ist er das Ganze angegangen? Lukas ist stellvertretend für alle Scouts in der Diskussion dabei. Mir hat das Ganze unheimlich viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch total, das jetzt noch als Podcast hochladen zu dürfen. Ich hoffe, er gefällt euch. Ihr könnt da wieder was für euch mitnehmen und seid schon ganz gespannt aufs nächste Jahr. Da ist natürlich auch wieder eine Orbit-Serie geplant. Raphael gibt auch einen kleinen Ausblick am Ende. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Podcast aus dem Webinar. Ja, herzlich willkommen, alle, die da sind, die hier reingeschaltet haben. Und als erstes ein ganz großes Dankeschön an Komoot, dass sie dieses Webinar heute hosten. Isabel ist gerade rausgesprungen mit ihrem Video und Bild und Ton, ist aber noch da und supportet uns, falls hier irgendwas nicht klappt. Isabel ist auch diejenige, die auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass ja, diese Orbit-Serie überhaupt so, dargestellt werden konnte auf Komoot. Deswegen als erstes einfach ein ganz großes Dankeschön an Isabel, sage ich jetzt mal vorweg, und überhaupt, an Komoot als Partner. Wir sind heute hier zu siebt, also ich als Moderatorin, die euch Fragen löchern darf. Ihr dürft aber auch draußen natürlich jederzeit Fragen stellen. Die versuchen wir einzubauen oder am Ende zu beantworten. Raphael, Bengt, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem sehr erfolgreichen ersten Orbit-Jahr. Das kam ja sehr unverhofft. Wie geht's euch denn?
Ganz gut. Wir haben heute Morgen die 200er Orbiter-Pakete verschickt. Denken, ich hatte einen langen Tag im Radland in Berlin und haben Airsaver ausgepackt, Mützen verpackt, Luftpolsterumschläge zusammengeschweißt. Ja, wir haben heute viel gemacht.
Ja, war eine schöne Art eigentlich, fast alle Rennteilnehmerinnen noch viele Male heute durch die Hände und natürlich dadurch auch ins Gedächtnis rufen zu können. War super.
Ja, schön. Ihr habt auch gleich die erste Frage beantwortet, die ich mir hier notiert hatte. Wann kommen die Orbiter-Pakete? Das waren die Pakete, die Orbiter bestellen konnten. Also die waren ja auch fast sofort weg. Na, irgendwie dann waren irgendwie alle ganz traurig, dass sie keine mehr bekommen hatten. Überlegt ihr denn nochmal irgendwie Merch nachzureichen oder nicht nachzureichen, aber irgendwann nochmal was zur Verfügung zu stellen?
Wir hatten das jetzt erstmal auf 200 beschränkt, weil die ja auch von den Sponsoren kamen. Aber ja, da wird in Zukunft auf jeden Fall was kommen, ja.
Okay, nur damit hier jetzt niemand traurig ist, nichts abbekommen zu haben.
Es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, die Caps definitiv nachzuordern und bei dem Rest müssen wir nochmal schauen.
Sehr cool. Ich mach mal weiter. Wer noch da ist, ist Marion Dzywnik. Marion hat die Frauenwertung gewonnen. Marion, bist du da?
Hallo.
Ja, sehr
ja,
cool.
Guten Abend.
Schön. Marion, wie geht's dir?
Ja, auch gut, eigentlich. Ja, ist gerade wieder ein bisschen viel zu tun bei mir auf Arbeit. Wir haben gerade wieder Klausuren, aber genau, das geht auch.
Ende der Semesterferien beziehungsweise vorlesungsfreien Zeit, ne?
Ja, eher so mittendrin gerade, weil durch Corona ist das Wintersemester nach hinten verschoben. Das beginnt jetzt erst im November, aber der Termin für die Klausuren, der stand schon viel früher. Und genau, das ist die Nachklausur von meinen Studenten, die ist morgen, genau.
Alles klar. Ich gehe mal direkt weiter zu Matthias Fischer. Wir gucken nämlich einfach jetzt erstmal, wer alles da ist, damit ihr einen Eindruck bekommt und euch schon mal Fragen auch überlegen könnt. Matthias?
Hi. Hallo.
Sehr gut. Perfekt. In deinem Wohnwerkstattzimmer.
Ja, ich habe ja eigentlich gehofft, heute ein paar mehr Fahrräder im Hintergrund zu sehen.
Also ich habe zwei.
Ja.
Matthias, wie geht's dir?
Ja, ganz gut soweit, klar. Ja, ich freue mich aufs Gespräch heute und freue mich auch nicht mehr jede Woche 400 Kilometer zu fahren oder mehr. ja, jetzt kommt so der entspannte Teil des Jahres.
Wir kommen auch gleich nochmal zu dir zurück. Ich habe nämlich hier noch auf der Liste Lukas. Und Lukas ist hier stellvertretend für alle Scouts, die ja im Grunde den Teil der Arbeit geleistet haben oder die es diesen Orbit gar nicht geben würde. Moin Lukas, wie geht's
Hi.
Dir?
Ja, freut mich. Geht sehr gut. Bin gerade noch knapp aus der Arbeit rausgesprungen, nach Hause schnell gegessen und dann direkt vor dem Laptop. Ja, aber an sich sehr gut. Freue mich, hier sein zu können und ich hoffe, ich kann die Scouter ein Stück weit irgendwie repräsentieren und genau, zumindest theoretisch ein paar Fragen daraus, wenn ich auch, wie gesagt, nur für Bayern gescoutet habe, aber ja, genau.
Sehr gut, Lukas. Eine Sache, bei dir ist die Verbindung so ein bisschen abgehakt. Hast du Kopfhörer zumindest? Dann hätten wir besseres Audio.
Ja.
Wenn nicht, aber...
Schaue ich schnell nach.
Genau, wir machen dann erstmal weiter, dann gehe ich nochmal zu Ellen. Moin Ellen, ich habe gehört, du musstest gerade noch dein Kind knebeln und mit Gaffer-Tape
genau.
Im Stuhl fassen. In Wirklichkeit aber sitzt es, glaube ich, nebenan und darf zugucken.
Genau, im Kind, die sind ausgelagert ins Kinderzimmer und hören und schauen dazu.
Schön, Ellen, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich bin froh, dass es doch noch ein radaktives Jahr geworden ist, obwohl es im März anders aussah. Und freue mich vor allem, eingeladen worden zu sein und heute mitzuhören und mitzureden. Genau.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Danke. So, jetzt haben hoffentlich alle einen Eindruck bekommen, wer so hier ist. Ich springe nochmal zurück zu Rafa, weil ich würde euch gerne kurz mit Rafa und Bengt zusammen ein kleines Intro geben. Wir wissen jetzt nicht, ob ihr alle ganz genau wisst, was eigentlich die Orbit-Serie ist. Also im Grunde die ganz kurz und knapp die Entstehungsgeschichte. Ihr wisst, im März kam dieses leidige Thema Corona und es kommt auch wieder. Also wir sind damit definitiv noch nicht durch. Und Bengt und Raphael haben sich zusammen überlegt, ja, was kann man eigentlich noch machen, wenn man eigentlich gar nichts mehr machen kann gerade. Und lange Rede, kurzer Sinn, es entstand die Orbit-Serie wirklich mit großem Arbeitsanteil auch aus der Community raus. Diese Strecken mussten alle in relativ kurzer Zeit gescoutet werden. Ich bewundere am meisten die Tatsache, dass Bengt und Raphael mit so vielen Menschen kommunizieren mussten, denn das ist gar nicht so leicht. Bei 16 Routen gab es 15 Scouter und das ist ja nur ein kleiner Teil. Wir wissen, das sind Partner involviert gewesen, damit das Ganze auch funktioniert. Und eben Webseiten mussten gebaut werden, Anwälte mussten irgendwie ihre Meinung dazu abgeben, wie das eigentlich alles so ist. Ne, wenn man sowas veranstaltet, ein Verein wurde gegründet. Also da ist ganz schön viel passiert in ziemlich kurzer Zeit. Und herausgekommen ist das, was wir dann alle erleben durften, nämlich die Orbit-Serie, 16 Orbits in 16 Bundesländern, Deutschlands erste Gravel, in Klammern Multisurface-Serie, die vom 4.7. bis zum 6.9. stattgefunden hat. Also ganz kleines bisschen mehr als 2 Monate. Extra noch mit Wochenende im September, weil es dann doch irgendwie klar war, dass 16 Orbits ganz schön viel waren. Und ich nehme mal vorweg, es hat auch keine und keiner geschafft, die 16 Orbits zu fahren. Raphael, wie viele bist du denn gefahren?
12. Ja, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Genau.
Nee, warst du nicht auch 13 gefahren, Rafa?
Nee, Saarland, Hessen ja abgebrochen, Hamburg und Niedersachsen bin ich nicht gefahren. Hamburg war ich auch auf dem Track, war nur Spaß. Hessen musste ich aussteigen, weil ich Probleme hatte mit dem Rad. Und Saarland ist das Auto stehen geblieben auf der Autobahn und Niedersachsen habe ich tatsächlich am Ende bewusst übersprungen, weil ich in Bremen nochmal nachlegen wollte. Da war mir das in dem Moment tatsächlich wichtiger. Ja. Aber ich habe ja gehofft, dass Matthias die 16 voll macht.
Matthias, wie viele sind es geworden?
Ja, bei mir waren es 13. Ja. Ich habe Bayern, Sachsen und Sachsen-Anhalt ausgelassen, ja.
Hast du die bewusst ausgelassen oder hat sich das so ergeben?
Das hat sich so ergeben. Also eigentlich wollte ich sogar unbedingt Bayern und Sachsen fahren, vor allen Dingen Sachsen. Aber es war dann einfach keine Zeit mehr. Ich hätte in der letzten Woche 5 Stück fahren müssen, das wäre ein bisschen zu viel gewesen.
Ja. Ja, ich fand das ja schon krass, als du hier warst. Aber wir gehen nochmal zurück zu Raphael und Bengt. Ihr habt ja die Serie jetzt auf die Beine gestellt und im Grunde jetzt, wie viel Zeit ist vergangen? 3 Wochen oder so? Wie ist es euch denn in den letzten 3 Wochen ergangen?
Rafa, da solltest du, glaube ich, mal aus deinem Volumen erzählen.
Super, da haben wir erstmal ein paar Daten analysiert und dann sind wichtige, witzige Statistiken rausgekommen. Wir waren ja letzte Woche alle zusammen in Thüringen, hatten uns ja mit allen Freunden, Helfern, ein paar Fahrern und Sponsoren getroffen. Da hatten wir das ja schon mal gesagt, dass wir insgesamt 84.000 Kilometer gefahren sind. Und insgesamt 1,6 Millionen Höhenmeter gefahren sind mit allen Teilnehmern bei knapp 12.000 Stunden im Sattel. Also das sind so witzige Werte. Da haben wir auch erstmal selbst hinschauen müssen, gerade bei den 1,6 Millionen Höhenmetern. Von unserer Seite war es ein super Erfolg. Also gerade auch in Betracht dessen, was du vorhin meintest, dass wir das so schnell einfach aus dem Nix rauszaubern mussten. Der Sommer stand ja auch bevor und wir wussten, dass gute Wetter kommt. Die Leute haben Lust, aufs Rad zu steigen. Von daher war auch sehr, sehr viel Stress dabei. Aber ja, hat sich ja gelohnt.
Ja, und wenn ich bedenke, dass ich dir noch ein paar Wochen irgendwie ab und an wie so ein Sack an der Fessel hing, was so den Startpunkt anging, da sollte es ja noch viel früher eigentlich losgehen. Eigentlich war die Druckphase ja noch viel intensiver gedacht. Ja, es ist krass zu hören von dir, Johanna, in der so schnellen Übersicht nochmal, was da eigentlich alles passiert ist.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ja, die letzten 6 Monate sind es ja nur, sind auch irgendwie, verschwimmen die so ein bisschen. Nicht nur, weil ihr jetzt was ziemlich Großes auf die Beine gestellt habt, überhaupt diese ganze Situation rund um Corona. Wir waren alle im Lockdown, Freunde von uns sind immer noch im Lockdown in anderen Ländern. Die haben immer neidisch hierher geblickt und sehnsüchtig irgendwie das verfolgt, was wir hier machen können. Und ihr habt ja ganz vielen Menschen auch einen Inhalt für den Sommer gegeben, den sie sonst gar nicht gehabt hätten. Also das war auf jeden Fall auch das Feedback, dass ich ganz, ganz viel über den Podcast bekommen habe. Und ja, also genau, in der Vorbereitung habe ich auch gedacht, ja, wie krass eigentlich. Für so eine Serie braucht man normalerweise 1,5 Jahre Vorlaufzeit. Und ihr habt das einfach mal so auf die Beine gestellt. Mit den Menschen natürlich zusammen, die euch geholfen haben. Aber letztendlich wart ihr das, die das eben dann am 4.7. online hatten. So, und die ersten sind eben nachts um 12 in den ersten Orbit gestartet. Also, ja.
Genau, also da auch nochmal, wir haben ja über 4.000 Kilometer gescoutet. Das war natürlich dann trotzdem eine super Community-Arbeit, wo die Scouts auch alle mitgeholfen haben. Hier kam gerade schon die Frage, hatten die Scouts Vorgaben? Ja, die Scouts haben auch eine super Arbeit gemacht. Also es waren wenige Wochen, die Zeit hatten zu scouten. Da gab es sicherlich hier und da mal noch den ein oder anderen Brennnesselbusch, den wir uns gemerkt haben, wo der nächstes Jahr nicht wieder drin sein wird. Aber insgesamt waren 4.200 Kilometer in Deutschland gescoutet. Das ist eine super Sache von den Scouts auch.
Machen wir doch damit mal weiter. Also von mir aus kannst du alle Brennnesselfelder der Welt einbauen. Die haben mich nämlich am wenigsten gestört. Aber Lukas, hast du, ich sehe, du hast jetzt mittlerweile Kopfhörer auf. Magst du mal reinspringen?
Ja, wollen wir es mal testen? Hört ihr mich?
Ja, hört sich sehr gut an. Also du stehst da hier, also du bist stellvertretend für alle Scouts hier dabei. Du kannst jetzt die Ehre der Scouts verteidigen und du bist auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, der Scout, dessen Orbit so am umstrittensten war, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich der Bayern-Orbit. Da sind ja eine Menge Dinge passiert. Also meine erste Frage wäre, wie bist du überhaupt rangegangen? Also was machst du als Scout als erstes? Wie legst du los?
Ja, also das Ganze hat angefangen, dass im Frühjahr Rafa aus dem Nichts angerufen hat. Und nach einem kurzen Gespräch war klar, was er vorhatte. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen abgeklopft, so welche Richtung soll das haben, was ist das für ein Charakter. Wir haben ja beide so ein Stück weit eine Erfahrung schon in Bikepacking-Events und durchaus auch härtere Rennen. Und dann hat man darüber gesprochen, okay, wie krass, wie lang. Das war dann relativ schnell klar. Und ja, ein paar Sachen haben wir eben definiert oder hat Rafa mit Bank eben definiert, dass die Scouter ähnliche Strecken bauen können und dass es ein Stück weit eine Einheit ist und nichts komplett ausufert. Trotzdem aber genug Flexibilität für den Scouter selber und auch für die Region. Und mit Bayern habe ich es dann so gemacht, dass für mich war klar, ich wollte in Bayern auf jeden Fall Berge haben. Ich meine, wenn ich Bayern repräsentiere, dann müssen da Berge rein. Und München war ganz geschickt als Startpunkt für mich. Das war früh klar, weil ich von anderen Events kenne ich es, dass es manchmal nicht so praktisch ist mit der Anbindung. Deswegen habe ich zum Beispiel München genommen, weil ich mir einfach dachte, egal wo die Leute herkommen, wenn die von Hamburg kommen, können die da locker hinkommen, können, wenn die danach K.O. sind, schnell wieder weg oder ein Hotel finden. Für die Strecke selber, Höhenmeter war klar, ich wollte auf jeden Fall zwischen 2.000 und 4.000 haben. Nicht prinzipiell hoch viel, sondern mehr, mir ging es tatsächlich mehr um die Qualität oder halt um die Orte der Strecke. Das ist halt das Witzige, weil ich eigentlich beim Scouten auch dachte, ach, eigentlich ist das doch ein guter Mix zwischen Anstrengung und ein bisschen was fürs Auge. Letzten Endes war der Bayern Orbit dann eben, wie du schon gesagt hast, früh großes Thema, von manchen geliebt, von manchen gehasst. Ich glaube aber, dass er hauptsächlich deswegen so einen schwierigen Stand am Anfang hatte, weil ziemlich in der ersten Woche, als der Orbit gestartet ist und auch die ersten Leute direkt auf dem Bayern Orbit sind, war südlich von München war ein Hochwasser. Da war eine Zeit lang einfach viel zu viel Wasser in der Isar und auch in den Voralpen um Bad Tölz. Und das hat natürlich maßgeblich die Strecke verändert. Ich meine, alle Dinge, die davor vielleicht ein bisschen Offroad-lastig waren, wurden jetzt zu Schlamm. Und da haben, glaube ich, einige Leute gekämpft und zu Recht auch mal geflucht. Gegen Ende hatte ich das Gefühl, hat sich der Bayern Orbit aber sehr gut wieder gefangen und das Image, glaube ich, auch wieder gebessert. Genau, das war speziell in Bayern halt das Problem. Es war ein bisschen schade dieses Jahr, aber so ist halt auch ein Faktor, ne? Wetter weiß man nie, wann ist es perfekt, wann ist es zu heiß, wann ist es zu viel Regen, gehört dazu.
Das ist ja auch was, worüber wir beim Evaluations-Orbit-Wochenende gesprochen haben, dass diese Tracks einfach auch selbst über diese 2 Monate oder, naja, ihr habt sie ja auch noch sehr viel früher gescoutet, sich einfach so verändern in der Beschaffenheit, dass es ganz schwer vorherzusagen ist. Aus einer Wiese wurde ein Feld, aus einem Weg wurde ein Bach. Also, so, das ist total spannend auch, ne? Aber eben auch auf eine Art unvorhersehbar. Wurde denn bei dir irgendwann was angepasst oder wurden überhaupt Strecken angepasst?
Generell wurde, glaube ich, hier und da ein bisschen angepasst. Ich habe es eher immer als Verbesserung verstanden. Also es waren wirklich nur kleine Dinge, hier und da mal ein paar hundert Meter. Bei mir selber in Bayern war es so, dass ich ein wunderschönes Moor drin hatte, das aber nicht als Moor fahre, also das war nicht Sumpf, sondern man konnte das fahren. Nur ab dem Hochwasser war natürlich klar, dass das nicht mehr fahrbar war. Das ist deshalb natürlich früh rausgeflogen, wurde ein paar hundert Meter umfahren mit einer schönen Gravel-Abschnitt. Und dann gab es später noch einen Punkt mit einem Privatgelände, das aber auf allen Plattformen, also unter anderem auch auf Komoot und allen OpenStreetMaps eigentlich freigegeben war und sogar ein Schild dran war, dass Wanderer und Radfahrer willkommen sind. Das war aber hin und wieder dann zu und Leute mussten ihr Fahrrad drüber wuchten und das war mir dann auch zu heiß. Und dachte ich mir, wenn das jetzt so schon losgeht, habe ich das auch rausgenommen. Aber an sich waren die Strecken, glaube ich, alle echt so gut gescoutet, dass man da wenig machen musste. Ja.
Wir haben natürlich Baustellen und Änderungen an der Strecke schon angepasst. Aber sonst wurde nichts angepasst, weil es war ja auch ein Rennen. Und es war die ein oder andere trickige Stelle drin, ja. Aber die haben wir im Nachhinein bewusst nicht mehr angepasst, weil ja, es wäre einfach Wettbewerbsverzerrung gewesen. Von daher Baustellen und Sachen, wo man nicht vorbeikam, die wurden angepasst, weil es einfach auch nicht anders ging. Und da auch nochmal Danke an die Fahrer, die haben uns nämlich super lieb, die Mails geschickt mit Screenshots aus Komoot und dann gesagt, guck mal, bei Kilometer 60 da an dem Punkt, ist jetzt eine Baustelle, da können die Leute nicht mehr lang versucht, das mal zu ändern. Genau, das wurde angepasst, der Rest wurde eigentlich so gelassen.
Und hier ist auch direkt noch eine Frage von Marc. Wie lange brauchen die Scouts, um eine Strecke so ansatzweise abzustecken? Raphael, du hast ja selber auch war es Berlin oder Brandenburg? Welche hast du gescoutet?
Brandenburg.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Okay. Ja, ich habe ziemlich genau 6 Wochen mit 3 bis 4 Mal in der Woche raus auf die Strecke. Das war bei mir natürlich dadurch, dass ich Berlin-Moabit wohne, musste ich immer erstmal 60-70 Kilometer rausfahren, um überhaupt auf den Track zu kommen. Da musste ich ein bisschen rumfahren und wieder reinkramen. Das heißt, 140 Kilometer hatte man sowieso schon auf dem Tacho, um erstmal zur Strecke zu kommen. Und dann halt plus das, was man noch fährt. Das hat dann meistens auch so geendet, dass ich das meistens zum Overnighter gemacht habe. Und das im März, da habe ich ein paar Nächte bei 0 Grad draußen im Biwaksack verbracht. Also warm war es nicht. Lukas, du kannst ja auch sagen, ich glaube, Lukas hat auch sehr viel Liebe und Energie da reingesteckt. Genau, du kannst auch mal sagen, wie lange du gebraucht hast.
Ja, also Bayern habe ich angefangen zu scouten, ich glaube, eine Woche nachdem ich mit Rafa telefoniert hatte, also eigentlich direkt das Wochenende. Ich war dann so auf Feier, Rafa wollte mit dem Ding rausgehen. Es war die beste Zeit. Ein Kumpel von mir hatte gerade auch ein neues Fahrrad und wollte Bikepacking anfangen. Den habe ich sofort eingepackt. Und Bayern war dann er war das Versuchskaninchen. Und dann haben wir auch einen Overnighter erst gemacht. Später bin ich sie dann nochmal alleine gefahren als Ganzes. Und beim dritten Mal habe ich noch ein Teilstück verändert. Genau, das war so das. Ich glaube, ja, 2 Wochenenden komplett und dann noch an einem Wochenende einen Tag. Da war ich so im Sattel und dann halt relativ viel Recherche auch am PC. Wozu ich sagen muss, persönlich mit Komoot, ich mag es gerne und ich habe damit auch schon davor immer gerne Strecken geplant und mir angeschaut, was andere Leute schon gefahren sind. Und das hat mir auf jeden Fall auch geholfen, zumindest um Inspiration zu finden, weil man hat immer ein paar Eckpunkte, die man auf jeden Fall, glaube ich, gerne haben möchte oder drin sein wollen. Und da war es natürlich ganz geschickt, zu schauen, was sich da anbietet. Genau. Und so kam es dann zusammen.
Ja, danke schön. Raphael, du hast es eben schon gesagt, das Ganze ist ja ein Rennen. Und ich bin eben ganz schnell wieder weg von Matthias Fischer. Bisschen zu früh, Matthias.
Hi, ja.
Ja, du tauchst bei mir gerade noch nicht auf, deswegen, ja, jetzt sehe ich dich. Wir waren eben noch bei deinem Wohnzimmer in der Vorstellungsrunde, deinem Wohnfahrradwerkstattzimmer. Und ja, Matthias, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Overall-Sieg. Marion, magst du dich auch mit reinschalten?
Jo, hi.
Marion, herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Frauenwertung und zum 6. Platz overall, was mit 9 Orbits auch eine richtig krasse Leistung ist. Du warst in den Platzierungen richtig weit oben overall und Matthias, du natürlich auch. Matthias, ich fange mal mit dir an. Wie war das denn für dich? Waren andere Events eigentlich geplant? Also was hattest du eigentlich vor diesen Sommer?
Ja, das ist eigentlich wollte ich ja, also der Plan schon nach Corona war, Taunus Bikepacking zu fahren und da auch ganz, ganz großes Sorry, weil dann bin ich so ein paar Orbits als Vorbereitung gefahren und dann war ich mittendrin und irgendwie auch schon auf Platz 2 oder 3 und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du jetzt durchziehen und dann habe ich die Priorität verschoben sozusagen, ja, genau.
So davor, also bevor es die Orbit-Serie überhaupt gab, also mich interessiert im Grunde, was für eine Art von Rennen du eigentlich fährst, wenn du nicht gerade Orbits fährst.
Also ich fahre schon seit 2013 Amateur-Rennradrennen, so Kirmesrennen, Kriterien und mache aber auch immer gern mal so Langdistanz-Sachen. Eigentlich liegt es mir halt auch tatsächlich besser, also da bin ich erfolgreicher mit. Und jetzt habe ich mir letztes Jahr so überlegt, fährst du 2020 gibst du noch mal Gas auf der Straße und dann wurde natürlich alles abgesagt und da kam mir das ganz recht, diese Orbit-Serie. So haben sich dann ja die Pläne verändert, genau. Aber eigentlich wollte ich da noch mal angreifen, ja.
Marion, wie war das bei dir? Was hätte diesen Sommer angestanden?
Genau, also vor Corona hatte ich den Plan, dass ich Triathlon mache, auf jeden Fall. Und ich war in einem Gravel-Team schon, das Gravel-Epic-Team. Da sollten so 4 Rennen in Europa und Marokko stattfinden. Das hat sich dann aber zerschlagen mit Corona. Also schon im März war dann klar, dass dann wahrscheinlich keins mehr stattfindet. Genau, ich war dann noch für einen Triathlon und einen Marathon angemeldet. Die wurden dann auch, also der Marathon wurde gleich abgesagt, der Triathlon wurde erst verschoben. Genau, und aber ich habe die Corona-Zeit genutzt, um zu trainieren. Das hat mir so ein bisschen Halt gegeben, ein bisschen Struktur in meinem Leben, was ja, wo jeder Tag gleich aussah. Ich war also gut fit, weil ich von der Orbit-Serie gehört habe. Ich hatte eigentlich noch die Hoffnung, dass ich noch einen Triathlon mache, jetzt im September. Der ist dann jetzt aber auch ausgefallen. Und ja, die Orbit-Serie war dann das, worin ich dann aufgehen konnte mit der Form, die ich mir antrainiert habe. Genau.
Sag mal so, wenn man das so auf den Social-Media-Kanälen verfolgt hat, sah es so aus, als wenn es dir relativ leicht gefallen ist. Was war denn so, also A, wie hast du dich auf so einen Orbit vorbereitet? Das wäre so die erste Frage. Und was war dann am härtesten im Rennen selber?
Ja, genau. Also bei den Vorbereitungen bin ich auch, also ich war erstmal total unsicher, was mich erwartet. Also ich bin noch nicht so viel Gravel gefahren davor, also fast gar nicht. Ich habe das Rad seit einem Jahr, aber bin damit so ein bisschen im Urlaub mal auf Schotter gefahren, aber das war's. Und wenn ich so Straße fahre, ich fahre sehr viel Straße, auch lange Strecken, dann kann ich das einschätzen. Dann weiß ich, das sind so und so viele Kilometer mit so und so viel Höhenmeter. Das kann ich ungefähr in dem Schnitt fahren, dann bin ich nach der Zeit da. Aber bei Gravel ist es ja nicht so. Das ist ja sehr abhängig von der Wegbeschaffenheit und allem Möglichen, was da noch im Weg rumliegt. Da können die Zeiten, die man für so eine Strecke braucht, doch sehr variieren, unabhängig von den Höhenmetern und von der Kilometerzahl. Wenn man sich überlegt, in welchem Zeitfenster will ich ungefähr durchkommen, wie viel Zeit will ich dafür brauchen, wann muss ich mein Trinken auffüllen, wann muss ich eine Pause machen und so. Und genau, da habe ich beim Hamburger Orbit relativ viele Backups gehabt. Also schon so alle 50 Kilometer hatte ich schon einen Stop markiert in der Karte, wo ich was zu essen oder zu trinken bekommen hätte und habe dann gemerkt, dass ich diesen alle 50 Kilometer Stop nicht brauche und habe dann im Endeffekt nur einen Stop gemacht nach 100 Kilometern und das hat mir so eine ganz gute Basis gegeben. Ich glaube, der Hamburger Orbit, der ist auch so ziemlich in der Mitte so vom Anspruch von den Orbits und der war am Anfang, also je nachdem, wo, also an dem vorgeschlagenen Startpunkt, von da aus gesehen war am Anfang und am Ende, also da in den Elbhängen und in den Hamburger Bergen ist der relativ anspruchsvoll und dazwischen kann man ganz gut Gas geben und ist halt dadurch, dass der Anfang und das Ende so relativ technisch sind, ist er doch sehr im Mittelfeld vom Gesamtanspruch der Orbits. Genau, und an dem Orbit konnte ich dann so ungefähr sehen, wie gut ich durchkomme, wie viele Pausen brauche ich. Und bei den anderen Orbits habe ich das dann so geplant, dass ich, je nachdem wie lang er war, entweder nach der Hälfte oder nach 100 Kilometern einen Stop hatte. Genau, und manchmal habe ich den Startpunkt noch angepasst, je nachdem, wo ich übernachten konnte und ob es vielleicht eine Fähre gab, dann kann man nämlich auf der Fähre starten und Start drücken, während die Fähre gerade losgefahren ist, dann spart man sich noch eine Viertelstunde. Genau, aber sonst habe ich da nicht mehr so viel geplant. Ja.
Welcher Orbit war das denn, wo du auf der Fähre gestartet bist?
Zum Beispiel in Rügen bin ich auf der Fähre gestartet und in Rheinland-Pfalz. Das war tatsächlich der nächste Ort von dort, wo ich geschlafen habe. Und genau, das spart einem dann so eine Viertelstunde bis 20 Minuten oder noch länger, je nachdem, wie oft die fährt, die Fähre.
Genau, und hier in Hamburg wurde die ja rausgenommen. Ne? Da wurde ja eben, genau. Da hatte man eigentlich nur einen Startpunkt, schnell sein wollte. Ja, cool. Dann habe ich ja beobachtet, du hast dich dann ja mit Insa Kühling so ein bisschen gebettelt. Also Grüße gehen raus an Insa. Du hast dich sehr darüber gefreut, dass sie da war, weil ihr beide euch im Grunde, naja, nicht an der Spitze abgewechselt habt, denn sie war ja lange vor dir, ne? Und du hast sie dann versucht zu kriegen, weil sie die ganze Zeit 2 Orbits Vorsprung hatte.
Genau. So.
Wie, was hat da Taktik für eine Rolle gespielt?
Ja, also so viel Auswahlmöglichkeiten hatte ich da gar nicht mit der Taktik, weil ich ja auch nur begrenzt Zeit hatte. Also so bis Ende August war ich voll eingespannt in Unileben. Da ging bei mir auf jeden Fall nicht mehr als ein Orbit pro Woche. Und ich musste dann gucken, wann ich das halt einbringen kann. Also ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe mir dann später gedacht, dann habe ich halt gesehen, okay, Insa hat 2 Vorsprung. Ich bin eigentlich schneller als sie. Also ich bin schon in der Regel bei allen Orbits, die wir beide gefahren sind, war ich bei allen schneller, außer bei einem. Das wusste ich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, sie hat 2 Vorsprung. Ich könnte jetzt die fahren, die sie gefahren ist, die ich noch nicht gefahren bin. Dann kriege ich nicht nur die 300 plus 600 Punkte für den ersten Platz, sondern sie verliert gleichzeitig noch 120 Punkte, weil sie in der Platzierung eins nach hinten rutscht. Das habe ich mir dann überlegt, damit ich mit möglichst wenigen Orbits noch an sie rankomme. Ist dann auch aufgegangen. Genau. Wir haben dann am Ende genau gleich viel Orbits und ich habe so viele Punkte, dass sie noch hätte mindestens 2 fahren müssen, um mich zu schlagen. Genau. Ja.
Ja, sehr cool. Und Fazit zur Serie. Würdest du nächstes Jahr nochmal fahren?
Ja, super, auf jeden Fall. Also erst dachte ich, oh Gott, ich will ja nächstes Jahr richtige Rennen fahren. Ich will ja jetzt meine Form nicht verlieren bei sowas. Und ich habe auch vor der Orbit-Serie einen Leistungstest gemacht und jetzt einen Leistungstest gemacht. Und er hat überraschenderweise das Ergebnis gehabt, dass ich einen guten Sprung in meinem FTP gemacht habe. Also ich habe meine Wattschwelle um 25 Watt verbessert, dabei noch 3 Kilo abgenommen. Ja, das ist ein ziemlicher Booster so. Und ich würde das, wenn die Serie nächstes Jahr stattfindet, würde ich das als Trainingsimpuls nehmen für die hoffentlich stattfindenden Triathlons.
Hast du eine Idee, woran das lag? Also warum die Belastung so gut für dich war?
Also vor allem die langen Pausen zwischen den Orbits. Also ich bin so einen Orbit pro Woche gefahren. Am Ende wäre mehr gegangen auf jeden Fall, aber Regeneration ist auf jeden Fall wichtig, damit der Körper vor allem nach so Überbelastung da auch von profitiert und da was aufbaut. Und dann zweiter Punkt ist, das hat Thorsten Frank in den Kommentaren zu meinem Post geschrieben. Ich hatte bei den Orbits oft eine niedrige Trittfrequenz. Wenn ich müde werde, neige ich dazu, langsamer zu treten. Und das wirkt sich positiv auf den Laktatabbau aus, anscheinend. Und dadurch produziert halt mein Körper weniger Laktat, wenn ich in höheren Wattbereichen fahre, jetzt so wie es aussieht. Also wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, Thorsten Frank heißt der gute Mann, der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Der kann das vielleicht nochmal kompetenter erklären.
Bei dir auf Instagram und ich glaube, das ist eh eine Sache, die viele immer vergessen, die man immer wieder sagt und es ist letztendlich dann doch, aber schwierig ist es umzusetzen, wenn man immer denkt, man muss ganz viel trainieren, ganz viel fahren, um besser zu werden, aber letztendlich sind es die Pausen zwischendurch, wie du schon sagst, die nach einer richtigen Belastung eben dann dafür sorgen, dass der Körper adaptiert. Aber ja, richtig gut. Cool, danke Marion. Ich gehe dann nochmal zurück zu Matthias.
Zu dem Fitnessbonus, den Marion da mitbekommen hat. Viel hilft viel. Also ich meine, wenn man viel fährt, dann ist man auch fit. Also das ist so meine Erfahrung. Da musste ich nur gerade dran denken. Eine Vorbereitung, das hat sich von Orbit zu Orbit komplett verändert. Also am Anfang hat man noch relativ akribisch geplant, mit Stops und mit 2 Flaschen am Rad und relativ schnell hat sich das dann verändert in alles zu essen mitnehmen und irgendwo auf gut Glück Wasser finden. Also, wie sag mal, gerade zu der Zeit, wo ich ganz viel hintereinander gefahren bin, war dann so eine großartige Planung eigentlich, da hat man dann keine Lust mehr drauf gehabt. Da ist man, hat man nur gesehen, dass man irgendwie zum Start kommt und los geht's, ja.
Das heißt, du bist dann quasi so ein bisschen, flexibler gewesen. Oder du musstest mehr auf deinen Körper hören? Oder warum hast du dich dann nicht mehr akribisch vorbereitet?
Ja, also vorbereitet in dem Sinne, dass man sein ganzes Essen soweit und so weiter schon dabei hat. Aber dann braucht man ja diese Flexibilität gar nicht mehr, weil man hat ja alles mit sich. Halt außer vielleicht 1 bis 2 Wasserstopps. Genau.
Und wir haben ja auch schon gesprochen, du bist ja auch der Meinung, das gehört auch so ein bisschen dazu, sich sozusagen die Strecken vorher anzugucken. Wie genau machst du das?
Klar, erstmal diese Routenbeschreibung vom Scout. Die auf jeden Fall habe ich mir immer durchgelesen. Diese Erfahrungsberichte eigentlich nicht mehr so wirklich. Und dann gibt einen diese, also die Höhenmeter geben einem ein ganz gutes Bild davon, wie was da auf einen zukommt. Und natürlich auch diese Beschaffenheit, das sieht man ja bei Komoot, wie viel Asphalt, Straße, Schotter dabei ist. Und da kann man das auch schon ganz gut einschätzen, ob man da eher ein schnelles oder eher ein geländetaugliches Rad nimmt. Ja, genau.
Was für Räder hattest du zur Auswahl?
Ich habe so ein Focus Paralane. Das haben wir damals netterweise von Focus bekommen, als ich mit meinem Kumpel durch Russland gefahren bin. Und dann habe ich noch so ein 29 Zoll Hardtail Mountainbike. Da habe ich eine Stargabel reingebaut. Genau, ja. Also beides schon schnelle Räder auf jeden Fall, ja.
Und welches war für dich der härteste Orbit? Gibt's da einen?
Also Thüringen war super hart. Ich bin schon 3 Stunden mit dem Auto dahin gefahren morgens. Das hat auch schon mit reingespielt. Und super schwer war vor allen Dingen auch Brandenburg. Da bin ich nämlich da irgendwie durch den Sand gelaufen bei über 30 Grad auf jeden Fall. Und was andere gar nicht so empfunden haben, ich fand Bremen total schwer, aber das war halt ein Doppelwopper. Da bin ich am Tag vorher schon Hamburg gefahren, ja.
Danach haben wir, glaube ich, gesprochen, ne? Als ja, du warst ja auch im Podcast, das war die Woche. Ja.
Ein bisschen platt, als ich bei dir war.
Ja. Hier kommt gerade eine interessante Frage rein, und zwar geht die an euch beide, also Marion und Matthias. Was hat euch am Ende mehr angetrieben? Diese Frage ist von Marc nochmal. So viel wie möglich Orbit zu schaffen und so weit wie möglich oben zu sein oder einfach nur das Gefühl, Erlebnis in jedem Bundesland die schönste Strecke zu fahren? Marion, fang mal an.
Also es geht darum, was mich am Ende angetrieben hat.
Ja.
Am Ende wollte ich nur in der Rangliste oben sein und vielleicht nicht mehr mich alleine im Wald sein an jedem Wochenende. Also ich muss sagen, ich war mental ziemlich erschöpft zum Schluss, auch wenn mein Körper sich ganz gut angepasst hat. Ich hatte dann auf jeden Fall auch keinen Bock mehr auf irgendeinen Orbit, der vielleicht nicht so schön ist. Bremen war mir halt dann viel zu lang, da hatte ich dann keine Lust mehr drauf, obwohl ich den hätte fahren können. Und ich habe dann ganz bewusst, also meine letzten Orbits, die waren ganz bewusst Orbits, die sehr viele gute Bewertungen hatten, wo ich viele gute Erfahrungsberichte gelesen habe, damit ich da auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl rausgehe. So. Und genau, die waren auch wirklich sehr schön. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich das auch wirklich genossen, da bin ich die auch wirklich sehr gerne gefahren. Würde ich auch vielleicht nochmal fahren, freiwillig, Stücke davon. Genau. Aber das war halt, wie gesagt, bewusst ausgewählt, so, dass es noch schön war.
Welches war denn dein Lieblingsorbit?
Ich glaube Nordrhein-Westfalen tatsächlich, weil der ist zwar auch anspruchsvoll, dadurch, dass er relativ viele Höhenmeter hat, aber ich fand, der war dadurch sehr abwechslungsreich. Also da wurde mir halt nicht langweilig. Der hatte halt ein langes, flaches Stück, wo ich halt ballern konnte und gut Kilometer machen konnte. Und der hatte dann aber auch diesen fetten Berg drin und diese ganzen Talsperren, genau, wo man mal was anderes gesehen hat, ob man eine andere Position hatte im Sattel. Das ist ja auch auch wichtig bei so langen Sachen, weil irgendwann, wenn man nur in einer Position fährt, tut einem dann alles weh, der Hintern, der Rücken, die Hände, die Schultern meinetwegen. Genau, und das war halt, ist halt bei den Sachen, wo dann Höhenmeter drin sind, ist es dann weniger so.
Und Matthias, wie war das bei dir? Was hat dich vorangetrieben am Ende?
Ja, ist Competition auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn es kein Rennen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich keinen einzigsten Orbit gefahren. Nee, das gehört bei mir schon irgendwie immer beim Radfahren auch dazu. Ja.
Hier ist noch eine Frage zum Thema Essen. Was hast du dir zu essen mitgenommen?
Also auf dem ersten war es Riegel und was man halt so, ja, dieses ganze Sportessen, was man da so kaufen kann. Und das hat sich irgendwann komplett geändert, also ziemlich schnell eigentlich, ist man von süß auf salzig übergegangen. Und dann gab's Kartoffeln unter anderem, das war ja dein Tipp. Waffeln mit Erdnussbutter dazwischen, irgendwelche so Erdnüsse im Teigmantel, so dieser ganze Kram, den man nicht essen soll. Und dafür trinken dann aber süß. Also da habe ich dann, ich mixe da immer mein Isopulver selbst. Genau. Ja.
Und bei Marion weiß ich das, die hat ja eine Food Pouch am Rad. Wie machst du das? Wie sorgst du dafür, dass du während des Fahrens viel isst? Hast du das auch irgendwie parat oder in Trikottaschen oder wie kommst du da gut ran? Matthias.
Ach so.
Ja, ich meinte eben, bei Marion weiß ich es tatsächlich, so, ne? Oder? Genau, die hat eine schöne Food Pouch, aber bei dir, ich erinnere mich, hast du auch sowas am Rad?
Nee, ich hab meistens eigentlich einen Rucksack mitgenommen. Und da habe ich mir dann immer mal so was vom Rucksack in die Trikottaschen gestopft. Und manchmal habe ich dann halt so umgeladen sozusagen. Dann drehe ich meinen Rucksack so um und setze den einfach nach vorne. Und dann kann ich während der Fahrt da reingreifen und mir so raussuchen, was ich zu essen brauche.
Ja. Und das auf dem Wegen.
Ja, das geht schon. Ja. Ich habe eigentlich alles auf dem Rad gemacht. Also das Wichtigste ist halt immer weiterzufahren, aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen, ja. Weißt du ja.
Ja, also ich bin nur tatsächlich auch nicht die Radakrobatin, die dann, also bei mir muss das immer alles greifbar sein. Also jetzt mit Rucksack hinten und umladen und so alles während des Fahrens, ja, das wundere ich, dass du das so machst.
Also es kam auch schon, da habe ich mit Tom drüber lachen müssen letztes Wochenende. Es kam schon häufiger mal vor, dass man sich was in den Mund gesteckt hat und dann eine ganze Abfahrt mit dem Essen im Mund runtergefahren ist und dann erst, als man unten war, dann kauen konnte. Aber das geht alles irgendwie. Ich finde es auch so ein bisschen der Spaß dabei, dass man sich so einen ganzen Tag irgendwie auf dem Fahrrad verpflegen und zurechtkommen muss. Ja, genau.
Ja. Sehr cool. Hier kommen übrigens noch spannende Fragen, aber wir gehen jetzt mal zu Ellen. Ellen?
Ah, hallo.
Erstmal hallo Ellen. Jetzt haben wir ja mit Matthias und Marion, die ohne Ranking gar nicht an den Start gegangen wären, wenn ich das jetzt mal so sage. Nee, ich glaube, das ist auch wirklich so. Genau, aber die zweite Seite des Orbits ist ja die des Fahren um zu finishen. Dann erzähl mal, was hast du, also wie viele Orbits bist du gefahren, mit wem und genau. Welche?
Also ich bin 3 Orbits gefahren, also Sachsen-Anhalt, Bayern und Rheinland-Pfalz. Und also ursprünglich war das für mich einfach mal so ein ich sag mal, schnuppern, anfangen damit, weil ich noch gar nicht so lange, ich sag mal, Rad fahre. Also ich habe seit 2018 ein Rennrad, seit 2019 ein Crosser und seit 2020 ein Gravelbike. Und mein Freund ist aber schon längere Sachen gefahren. Und von daher hatte ich mir dieses Jahr eigentlich vorgenommen, ja, ich will mal was anfangen, irgendwas easy, Hanse Gravel, relativ flach, vielleicht Wind, aber das schaffe ich auch solo. Ja, wurde ja abgesagt und von daher kam dann Orbit auf den Plan und da dachte ich, ja, das will ich mal machen irgendwie. Man kennt sich einigermaßen aus, wenn man irgendwelche Probleme hat, kann man auch wieder nach Hause laufen sozusagen. Genau, und ich bin die alleine gefahren mit einem Zeitversatz. Also ich bin zu den drei Orbits mit meinem Freund zusammen gefahren, aber wir sind zwischen, ich würde mal sagen, 1,5 Stunden und eine Stunde versetzt gefahren. Also ich bin eh Frühaufsteherin und eher Langschläfer, von daher bin ich immer so um 3 aufgestanden und um 4 los, weil ich fahre ja nicht so schnell und wusste auch, konnte es auch nicht einschätzen, wie lange ich brauche und habe gedacht, ich will jetzt im Dunkeln losfahren und im nicht allzu Dunkeln wieder ankommen oder vielleicht noch im Hellen, aber von daher früh aufstehen und früh starten. Ich bin 3 gefahren, zeitlich ja. war nicht mehr drin, weil ich auch noch ein kleines Kind hier rumspringen hat. Und ich bin so eine Sammlerin, ich hätte gerne alle gefahren, nicht aus dem Competition-Finishen, sondern eher aus dem Sammeln. Und Geografen müssen ja überall rumkommen und alle Bundesländer bereisen. Aber es sind halt nur 3 geworden, aber die Tracks sind ja da, von daher.
Du bist eigentlich auch Basketballspielerin und bist vor, wenn ich es richtig sehe, 2018, also vor 2 Jahren, dann zum Radsport gewechselt, weil ja. du einen Individualsport brauchtest. Und genau. Einen 7-jährigen Sohn damals, getrennt erziehend. Und da hat man eben auch nicht so viel Zeit. Und es ist ja für dich gut aufgegangen.
Also ich spiele noch Basketball, aber halt jetzt natürlich nicht, aber einmal in der Woche mit so einer Herrenbetriebsmannschaft und das ist super. Aber ja, einmal in der Woche ist einfach zu wenig und genau, man braucht eine Halle, man braucht die 9 anderen auf dem Feld und da dachte ich, irgendwas, was ich alleine machen kann, aber nicht unbedingt alleine machen muss, wird sich da anbieten. Und da sind die 2 Räder perfekt, egal in welcher Form.
Ja, hast du denn, es sind auch Fragen, die tatsächlich oft an mich herangetragen werden, hast du denn irgendwie einen guten Tipp, wie das gut kombinierbar ist? Fährst du ganz früh morgens los oder machst du irgendwas? Hast du eine Rolle zu Hause oder wie handelst du das jetzt so für dich?
Mit Kind meinst du?
Ja.
Ich lebe das Wechselmodell. Also mein Sohn, der jetzt 7 ist, ist immer 7 Tage beim Papa, 7 Tage bei mir. Und von daher habe ich eine Woche frei, in der ich aber natürlich dann auch nochmal mehr arbeiten muss als in den Wochen, wo er bei mir ist. Und ich habe bisher keine Rolle gehabt, aber ich bin diesen Monat mit meinem Freund zusammengezogen und jetzt habe ich sozusagen eine, wobei ich auch schon im Frühjahr auf dieser Rolle trainiert habe, eben weil ich die Hanse Gravel und die MSR 300 fahren wollte. Und da halt zum ersten Mal mit so ein bisschen systematischem Training rangegangen bin. Aber sonst habe ich das nicht. Ich fahre viel, eben wenn ich das Kind nicht habe oder in der Mittagspause auch mal, dass ich die ausdehne. Genau. Und habe aber auch ein gutes soziales Netz, dass wenn ich mal länger weg will, dass dann jemand da ist, wo er dann einfach sein kann. Und ich auf dem Rad.
Ja, cool. Weil gerade die langen Distanzen, ich meine, man ist einfach lange dann weg, wenn man in Orbit fährt und so weiter. Das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung.
Ja, also ich hatte 3 Wochen Urlaub im August und es wäre natürlich optimal gewesen, da auch dann ein paar Orbits zu fahren, aber die waren mit Kind der Urlaub und da war dann auch der Gedanke, wenn ich einen Orbit fahre, sind 3 Tage weg. Ein Tag Anreise, ein Tag fahren und ein Tag Rückreise, außer vielleicht der Baden-Württemberg-Orbit. Und das war mir dann zu viel Organisation für einen Orbit. Deswegen nur die 3 Orbits.
Gab ja dann die 1000 Bonuspunkte für die 3.
Genau.
Deswegen.
Und ich musste dann ja auch gegen Ende ein bisschen kürzer treten, weil ich anschließend noch den V2B gefahren bin. Also von daher.
Sehr cool. Und jetzt so deine Vorbereitung. Ne? Jetzt haben wir ja die 2 Top-Athleten hier gehabt, die viel weit treten. Wie sah denn für dich so ein klassischer Orbit aus? Also wie hast du dich darauf vorbereitet? Was hast du gegessen? Wie hast du deine Pausen geplant?
Genau, also ich bin ja nur drei gefahren, von daher war die Planung immer noch akribisch. Und ich habe mir erstmal das Streckenprofil angeguckt und mir überlegt, wo ich starten wollen würde. Zum Beispiel bei Sachsen-Anhalt die Höhenmeter am Anfang und danach alles relativ flach. Bei Bayern wollte ich das oder war das irgendwie nicht so wichtig. Da bin ich so kurz hinter München erst gestartet, aber die Höhenmeter dann doch eher in der, sage ich mal, ersten Hälfte und nicht am Ende. Das war so das Wichtigste erstmal, das Höhenprofil anzugucken für mich. Und dann auch abhängig vom Schlafplatz, also wo ist zum Beispiel ein Campingplatz, wo der nah an der Strecke liegt. Das waren die ersten Punkte. Und dann auch das generell das Zeitfenster, wie lange ich dafür brauchen würde für die Strecke, damit ich so, sage ich mal, zwischen 4 und 22 Uhr das oder 5 und 21 Uhr, je nachdem, schaffen kann und dann eben gucken, wo ich essen oder trinken auftanken kann, wobei ich auch das Essen hauptsächlich von Anfang an gleich mitgenommen habe. Ich habe mir zwar immer so eine Tankstelle irgendwie nach 70, 100 Kilometern ins Auge gefasst, um ein belegtes Brötchen oder so zu kaufen, aber das Gros hatte ich dabei an Essen. Aber ich bin beim Trinken ein bisschen, sage ich mal, panisch, dass mir Wasser ausgeht. Das ist für mich Horror. Da habe ich dann immer nach Friedhöfen und Tankstellen und Brunnen geguckt, wobei auch in Sachsen-Anhalt es mit den Friedhöfen manchmal ein bisschen problematisch war, weil dann so Kanister da standen. Da hätte ich dann lieber eine Mikropur noch dabei gehabt.
Ah, du hast also das Wasser aus den Kanistern genommen?
Nee, ich habe es nicht genommen. Also es war so kurz vor Ende, wo ich gedacht habe, so mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Dann habe ich gedacht, so naja, 4 Stunden könnte es halten, aber ich verzichte lieber drauf.
Ja. Ja, Wasser schien ja wirklich ein Thema zu sein, ne? Also wurde es ja irgendwann richtig heiß. Das war eh. Es gab auch so eine Zeit, da hat Raphael vielleicht nachher auch nochmal ein paar Statistiken. Es gab ja diese 2 sehr heißen Wochen und da ging die Abbruchquote auch extrem in die Höhe oder die Leute sind gar nicht erst gefahren. Also man sah richtig so einen Einbruch im Fahren. Aber können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Wie viele Trinkflaschen hattest du am Rad?
Ich hatte 2.
Okay. Ja.
Aber ich habe sie auch eher bei jeder Gelegenheit, die sich geboten hat, aufgefüllt, anstatt weiterzufahren und zu denken, das reicht noch. Also mir war bewusst, dass eine Stoppzeit die böseste Zeit ist, aber das war mir das Wasser wert. Also wenn ich einen Außenwasserhahn gesehen habe oder einen Friedhof, dann habe ich lieber mal nachgetankt.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich fahre auch gerne volle Flasche dann bis zum Schluss mit mir rum. Das ist natürlich in den Harburger Bergen nicht so klug, weil man die immer hoch und runter schleppen muss. Aber ja. Ja, und irgendwelche Snack-Tipps, die du hast, die für dich gut funktioniert haben?
Also ich mache mir immer so das klingt so unschön, Früchtebollen, so aus Trockenobst, Datteln, Aprikose, Haselnüsse und dann Kokosflocken außenrum. Die braucht man auch nicht kauen unbedingt. Zur Not kann man sie auch schlucken. und die sind von der Konsistenz super. Und auch so Haferflocken, Riegel habe ich gern mit so einer Kaffeecreme. Ansonsten, das ist schon wieder so lange her. Ja, und viel Natron, weil das ganze Süßzeug ist so.
Alles klar. Ja, Ellen, Dankeschön und Glückwunsch zu 3 gefinischten Orbits.
Danke.
Ja, hier trudeln schon Fragen rein. Da würde ich jetzt tatsächlich Raphael und Bengt euch wieder mit ins Boot holen. Also die erste Frage, die jetzt kam, die ich hier sehe, ist, gab es dieses Jahr auch schon einen Orbit, der von einer Frau gescoutet wurde? Und wie wird es nächstes Jahr aussehen? Raphael, sag doch dazu mal was.
Es gab dieses Jahr leider noch keinen Orbit, der von einer Frau gescoutet wurde. Im nächsten Jahr, es wurde ja nach 50-50 gefragt. Das ist nicht ganz einfach, weil das Team dieses Jahr war, also wir können ja nicht alle rausschmeißen oder die Hälfte genau rausschmeißen und die durch Frauen ersetzen. Aber ja, es werden einige Frauen auf jeden Fall auch die Orbit scouten. Also da kam auch eine Frage, ob es neue Orbits geben wird, neue Routen. Die können wir dem nachher auch gleich mit Ja beantworten. Es wird komplett neue Routen geben, auch nicht Bundesland getrennt, sondern einfach verteilt im ganzen Land. Und wir haben bisher ein vorläufiges Team zusammengestellt, wo 6 oder 7 Frauen auf jeden Fall dabei sind.
Willst du denn dazu schon mal einen kleinen Ausblick geben, wie es nächstes Jahr aussehen wird?
Also es wird nicht mehr bundeslandspezifisch werden, weil das haben wir gemerkt, schränkt einen doch teilweise ein. Man kann quasi keine Bundesländer überqueren, wobei da vielleicht eine ganz coole Route lang gegangen wäre. Demnach gibt es nächstes Jahr einfach Routen, die werden, aktuell sind es 15. Es kann aber gut sein, dass da hin und wieder noch eine dazukommt oder vielleicht noch eine zusammengelegt wird. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen, auch von den Scoutern, was die dann quasi rückberichten. Und die Routen werden etwas kürzer werden. Also so eine riesen Kracher mit 323 Kilometer in Bremen, die werden weniger. Aber es wird vielleicht auch ein bisschen gravel-lastiger und ein bisschen weniger Mountainbike. Aber der Urgedanke des Orbits bleibt. Also es wird trotzdem weiterhin anspruchsvoll werden und dass das grobe Konzept bleibt, aber eben nicht mehr nach Bundesland getrennt, sondern nach Routen.
Und der Zeitpunkt für die Orbits, möchtest du den grob geplanten, ist der Zeitraum verändert sich ja wahrscheinlich ein bisschen?
Ja, wir werden es auf jeden Fall ein Stück nach vorne verlegen. Wird dann so Mai, Juni wird die Serie laufen und dann würden wir ganz gern zum Sommer hin noch ein Event auch machen. Wie das Event dann am Ende aussehen wird, schauen wir nochmal, ob es überhaupt geht, weil keiner weiß, wie es mit Corona weitergeht. Muss man natürlich auch schauen. Es wird noch eine witzige Überraschung im Dezember und Januar gehen. Also es wird auch ein kleiner Wettkampf werden. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das wird eine kleine Überraschung werden. Ja, aber es wird auf jeden Fall was kommen für diesen Winter, weil die Frage kam auch schon mal kurz hier. Ja.
Sehr cool. Und dann haben ja auch einige schon mitbekommen, dass auch ein Film gedreht wurde oder es wurde halt gedreht und daraus wird hoffentlich irgendwann ein Film. Gibt es da auch schon einen groben Termin, wann der veröffentlicht wird?
Wir gehen jetzt mal von Dezember, Januar aus. Genau, wir haben ein paar Aufnahmen gemacht. Bengt und ich waren zusammen im Allgäu und da mit Lukas viele Tage verbracht, hatten viel Spaß, war eine coole Zeit, haben aber auch viel gedreht. und haben auch noch ein paar andere Personen mit drin und wollen quasi so alle Facetten der Orbit-Serie abbilden. Und genau, die Aufnahmen sind gedreht. Jetzt geht es in die Nachbearbeitung und dann in den Schnitt rein. Und wir gehen mal davon aus, dass es Dezember, Januar wird, aber genau, irgendwann dieser Zeitraum.
Eine Frage sehe ich hier gerade noch, da geht es nochmal um das Thema Scouting. Wurden da auch noch andere Tools benutzt? Wird gefragt?
Ich nicht. Das bloße Auge hat uns mal wieder draufgegangen, hat sich das angeschaut. Komoot reicht ja völlig aus. Also bei Komoot kann man ja rechts die Base Layer auswählen. Nicht die Base Layer, einfach nur die Layer. Base Layer ist was zum Anziehen. genau, und damit sieht man ja alle Ansichten. Und das hat eigentlich für meine Routenplanung gereicht, Gas. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes benutzt hast, aber bei mir war es eigentlich Komoot und das ist auch völlig okay so. Ja.
Wenn ich so neue Routen mir überlege oder Strecken, dann benutze ich bei Komoot oft die Highlights. Und ich fand, es gab ein paar Orbits, zum Beispiel NRW war das, glaube ich, waren richtig so ein paar, sag ich mal, geschichtliche Ereignisse eingebaut. Das sah man auch schon in der Beschreibung des Orbits. Soll darauf noch ein bisschen mehr geachtet werden? Das ist irgendwie...
Ja.
Also Bildung through Orbit.
Ja. Ob das jetzt komplette Bildungsorbits werden, Nachbildungsorbits, das schauen wir mal. Aber ja, das war in diesem Jahr auch bestimmt ein bisschen aufgrund des großen Zeitdrucks. Aber die Routen waren schöne Route, aber da wurde schon sehr auf die Oberfläche geachtet. Das haben wir auf jeden Fall für uns auch letzte Woche in dem Zusammentreffen auch schon hinters Ohr geschrieben, dass man auf jeden Fall in Zukunft ein paar Highlights einsetzen will. Was aber auch nicht immer so ganz einfach ist, weil die einen wollen als Overnighter fahren, die anderen machen sich schöne 3-4 Tage und fahren die Route und dann gibt es eben auch die das als Rennen fahren. Für die ist es dann eigentlich eher unwichtig, ob da jetzt ein großes Highlight drin ist oder nicht. Aber ein Highlight kann ja auch, ne? Highlight muss nicht ein Museumsbesuch sein. Das kann auch eine schöne Aussicht sein, ein cooler Punkt, wo man dran vorbeifährt, wo man sagt, ach cool, nimmt man einfach mal mit. Ja.
Und wird es denn in der Wertung Veränderungen geben? Wie ist es mit der Teamwertung? Wird es da was geben?
Es wird eine Teamwertung auf jeden Fall geben. Und zum Ranglistensystem wird es ein paar Anpassungen geben, aber auch da so die grobe Idee mit, man kriegt Punkte für ein Finish, man kann aber auch zusätzlich Punkte sammeln für eine gute Zeit. Das wird auf jeden Fall beibehalten. Nur ein bisschen angepasst einfach.
Alles klar. Und zur Auswertung, ich weiß nicht, willst du es verraten, was du dir da überlegt hast? Oder?
Wie meinst du?
Na, müssen ja nicht alle gefahren werden, um weit vorne in der Rangliste zu sein.
Richtig, stimmt, ja. Es wird eine Streichliste geben. Also, weil das haben wir dieses Jahr gemerkt. Es hat ja keiner geschafft, alle 16 zu fahren. Also, es war ja, ich habe auch viel mit Matthias zwischendurch da hin und her geschrieben und wir haben beide gesagt, boah, zum Ende hin wird es richtig, richtig brutal. Und wir hatten auch einen kleinen Absturz von den Fahrten. Das war dann in Woche 7 oder 8, sind es auch ein bisschen weniger geworden. Und ich glaube, es ist für jemanden, der Job hat, der Familie zu Hause hat, der auch so noch irgendwie ein Leben haben möchte, ist es nicht möglich, alle 16 zu fahren. Von daher kam die Idee, eine Streichliste einzuführen. Aber es bleibt auch eine Serie. Eine Serie gewinnt am Ende auch nur der, der auch ein paar Routen gefahren ist. Ja.
Dazu passt hier auch noch eine Frage aus dem Question and Answer. Woher nehmt ihr eigentlich die Zeit, das alles zu organisieren?
Wir haben ja sicherlich unterschiedlich intensive Phasen erlebt, Raphael und ich. Aber teilweise ist es ja bei dir rund um die Uhr gewesen. Dann verschiebt sich das mal ein bisschen. Ja, das Investment war hoch. Ist aber getrieben gewesen, also von meiner Seite aus, auch mit der Freundin, mit Raphael und durch dieses unglaublich frühe Feedback. halt aus der Community. Also der Startschuss mit der Kommunikation nach außen sozusagen, fand ich halt auf allen Ebenen so, also konnte ich das nur, wenn man so will, als Zuschauer halt irgendwie wahrnehmen, wenn man oder gleichzeitig auch Beteiligter. Das hat mir am meisten gepusht, was die Zeit und das Investment angeht, Raphael.
Ja. Ja, es war ein Vollzeitjob oder mehr als ein Vollzeitjob, das kann man auf jeden Fall sagen. Das war, ich hatte meinen Job gekündigt, wir hatten irgendwie Zeit in einem normalen Leben mit einem Vollzeitjob, wäre das so definitiv nicht gegangen. Von dem her, war viel Arbeit. Ja. Auch gerade zu Beginn des Zeitfensters, als es geöffnet hat, da muss erstmal viel passieren. Ne? Viele denken immer, es ist ein Unsupported Rennen. Da passiert ja gar nichts, knallt die Butten hin und lasst die Fahrer fahren, aber es ist sehr viel mehr dahinter. Was wir am Anfang, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm hatten. Ne? Wir sind da ein bisschen blauäugig reingegangen. Und gut, dass wir es gemacht haben, wenn man das.
Ja, aber das ist ja Schöne auch gewesen. Genau. Also ich glaube, wenn wir zu schlau gewesen wären vorher, ja. Also das meine ich auch mit dem, ja. Oder? Dass dieses ja. Unglaublich aktive Feedback von außen hat uns ja auch in diesem da nach vorne stolpern und lernen oder beim Stolpern lernen geholfen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann mit den Augen klauen, wo auch immer man konnte, ne? Also egal wo, wenn man so will, um zu sehen, dass man das Beste zusammenträgt, schnell.
Ja.
Ja, hier kommen jetzt tatsächlich nochmal Fragen rein zur Wertung und zu den Strecken. Da würde ich jetzt einfach mal kurz drauf eingehen. Gibt es den Ansatz, das Alter in der Wertung mit einzubeziehen? Also Alter, ich denke, da geht jemand davon aus, dass man so verschiedene Altersklassen
hat. Erstmal nicht, wenn man auch gerade bei den Ultra-Ultra-Rennen so ein Jay Peterbury sich anschaut, der denkt, weißt du es, ich würde sagen, über 50 ist.
Jay, ja.
Ja, genau. Der das erste Jahr Silkwood Mountain Race gewonnen hat. Ich glaube, also ja, so wurde er gerade geschrieben, dann hätte Tom gewonnen. Viele Grüße an Tom, du bist ja auch hier. das ist, weil dann verwurschtet man sich irgendwann auch in so einem Ranglistenfriedhof. Ne? Dann hat man da irgendwann 10.000 Ranglisten und weiß gar nicht mehr, wo was ist. Das bleibt eigentlich eher offen. Ja. Also aber trotzdem ein guter Punkt. Also kann man mal, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber kann man zumindest mal gute Idee trotzdem.
Genau, und dann gab es noch eine Frage von Erik. War es bewusst gewählt, dass der fahrtechnische Anspruch bei den Strecken eher sehr gering / einfach war?
Ja, ich hatte ja Erik tatsächlich auf dem Bayern Orbit getroffen. Wir hatten uns das letzte Mal in Kirgistan gesehen und dann war die eine Tankstelle, an der man nur stoppen konnte, genau da hatte ich schon rechts ein Fahrrad gesehen. Das Fahrrad sah schon so aus, da ich dachte, na, das könnte doch ein Orbiter sein. Und dann hat derjenige, der da stand, den Kopf hochgenommen. Und wir beide so, Erik, Raphael, wie geil ist das denn? Und dann haben wir uns da an der Tankstelle zufällig getroffen. Und eine der ersten Fragen, die er gestellt hatte, Bayern war ja wirklich verschrien als harter Orbit. Und dann hat er so gefragt, du, habt ihr den eigentlich bewusst so einfach gemacht? Wie kommt's? Ich dachte, da wäre mehr drin. So, von dem her, ich glaube, die wenigsten würden sagen, dass es einfach war. Ja, von dem her, Erik, Grüße an dich raus. Ich glaube, du bist einiges Härteres gewohnt. Aber für uns war es auch nicht einfach. Also für uns war das auch schon viel, viel hartes Zeug dabei. Ja.
Gerade was den Bayern-Orbit angeht, ist es natürlich extrem vom Wetter abhängig. Also wir sind den Erik, dem das so leicht war. Wir sind den Anfang August gefahren und 3 Tage vorher ist ein anderer Orbiter da gefahren und ich habe die Wasserstände an den Bäumen gesehen und da wäre Fahren nicht mehr möglich gewesen. Aber das ist halt, gehört vielleicht auch zur Planung dazu, dass man sich die Wasserstände anguckt, wenn der Pegel in Bad Tölz bei 2,70 Meter ist, dann ist da kein Fahren mehr möglich. Wenn er bei 1,70 ist, dann geht's.
Das finde ich so ziemlich ungefähr. Cool, dass du das sagst, Ellen, weil das hat auch so ein bisschen was von, ihr seid, letztendlich ist jeder Orbiter, jede Orbiterin dafür verantwortlich, sich einfach vorher mit der Strecke auseinanderzusetzen, mit den Umständen, was vorher für Wetterereignisse stattgefunden haben. Und also es ist hinzu, übernimm Verantwortung für dich und dein Fahren. Und das ist ja im Ultrabereich selbstverständlich. So, also da, wo wir sozusagen fahren, ob es nun TCR ist oder Silk Road Mountain Race, ja, es gibt einen Track, aber dann bist du dafür verantwortlich, wie du den fährst und was du draus machst. Und weg von hier ist das perfekte Raderlebnis und alles passt.
Und bei den großen Events sind die Zeiten gesetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Silk Road Mountain Race gibt es einen Starttermin und der ist fix, ob es da jetzt schneit oder regnet oder 45 Grad warm ist, das kann ich nicht ändern. Bei den Orbits war ja das super klasse Ding, dass man den Startort und den Startzeitpunkt wählen konnte und auch den Orbit an sich, also fürs letzte Wochenende standen so Hessen oder Rheinland-Pfalz zur Auswahl, weil es erreichbar war von Karlsruhe aus. Und dann war klar, dass eine Wetterfront von Westen rüberzieht. Die ist in Rheinland-Pfalz früher weg als in Hessen. Und deswegen war klar, okay, es wird Rheinland-Pfalz.
Ich wollte auch noch ganz kurz was dazu sagen, zu Eriks interessanter Wahrnehmung, die natürlich gerade bei Bayern weit auseinandergeht mit vielen. Bei Bayern war natürlich das Wetter ein Faktor, aber ich glaube, auch generell, da ging es nie darum, irgendwie die leichteste, die schnellste oder die schwerste Strecke zu machen. Ich glaube, es ging immer darum, eine extrem hochwertige und abwechslungsreiche Strecke zu machen. Und zum einen, je nachdem, wo die Strecke ist, kriegt die einen Charakter oder hat ein anderes Fahrprofil. Und dann ist aber auch sehr entscheidend, wer fährt da, wo kommt der her, was hat der für ein Fahrrad, was hat der für Reifen, wie breit sind die und so weiter. Irgendwie eine Mitte zu finden. Das heißt, ich glaube, jeder nimmt es auch anders wahr. Oder wenn man Marion oder jetzt Matthias nimmt, Leute, die so viele Orbits fahren, die fühlen sich an gewissen Tagen dann vielleicht nicht ganz so frisch wie jemand, der jetzt nur einfährt. Immer schwierig zu sagen, was ist leicht, was ist schwer bei den Strecken.
Ja, du hast es schon gesagt, das ist ja eben bei einer Serie, die über 2 Monate geht. Also da sind aber so viele Faktoren, individuelle Faktoren. Ich habe am Anfang gedacht, oh toll, welchen Hamburger Orbit später gefahren wäre, dann wären da bestimmt nicht mehr ganz so viele Sachen im Weg, weil einfach schon mehrere Menschen durch diese Pfade gefahren wären. Aber auf der anderen Seite, ja, dann wachsen andere Sachen wieder zu. Also man könnte auch sagen, für Abwechslung ist gesorgt. Zu jeder Zeit von jedem. Raffaello Bengt, ich würde noch mal zu euch zurückgehen und einmal noch ein paar Zahlen droppen. Und zwar gab es ja die 3 beliebtesten Orbits.
Zwischendurch ist es NRW gewesen, lange genau. Zeit sogar. Aber ihr habt so den Eindruck, dass als alle Berliner und Hamburger, was so als Gravel-Hauptstadt ausgemacht werden konnte, als die ihre Routen vor Ort abgefahren sind und dann ja Leck-Pomm auch immer als sehr einfacher und kurzer Orbit kommuniziert wurde, sind dann alle mal schnell nach auf Rügen gefahren und haben da die Insel im Rundum gemacht.
Ja, was ist denn nun die Gravel-Hauptstadt, Hamburg oder Berlin?
Also den Contest hier direkt hat Berlin gewonnen.
Ja.
Ihr müsst natürlich Berlin sagen, ich weiß ja nicht, was du sagst.
Ja. Ja, also mit Berlin 79 gefinischte Orbits, Hamburg 71 und Leck-Pomm 74. Also echt nah beieinander.
Ja.
Könnte man natürlich noch tiefer reingucken. Über Leck-Pomm habe ich relativ viel auch im Podcast gesprochen. So einfach als den Orbit, den man sich nochmal gönnen kann. Hamburg und Berlin natürlich, weil da die Szene unheimlich groß ist jeweils, denke ich. Und man schnell mal rüberfahren kann, um den zu fahren. Gibt es von eurer Seite noch ein Thema, das ihr gerne ansprechen würdet?
Die Frage von vorhin würde ich da tatsächlich noch kurz mit reinweben, ob Raffael und ich, wir beide denn zufrieden sind und ob es unsere Erwartungen erfüllt hat. Und da habe ich schon grinsen müssen, als ich im Chat nochmal mitgelesen habe. Ich weiß nicht, wie früh es war, Raffael, oder?
als wir hier einfach kopfschüttelnd vor der ganzen Entwicklung saßen und dachten, das kann irgendwie alles nicht so richtig wahr sein, oder? Und das, ja, also ganz deutliches Ja.
Ja. Also zahlentechnisch auch, wir sollten ja am Anfang immer mal so Prognosen abgeben, ne? Da hatten wir da ging es um die Anmeldung, mit wie viel Anmeldung rechnet ihr? Wir hatten 200 bis 300 irgendwie gesagt, am Ende waren es über 550. Auch beim Fahrten haben wir dann gesagt, 400 Fahrten irgendwie so reinkriegen, dann wäre das schon mega cool. Am Ende waren es 728, ich glaube 728, also das war alles super. Höhenmeter hatten wir damals noch von 1 Million ausgegangen und da hatten wir schon gedacht, 1 Million, da muss ein Rechnerfehler drin sein, kann nicht sein. Und jetzt waren es 1,6 Millionen, also es ging alles ja gut nach oben. Also super zufrieden.
Ja. Und was man hier zu diesen Zahlen sagen muss, es sind nur die gefinischten
Orbits. Genau, das ist ein wichtiger Punkt nochmal. Danke, Jana. Also eben, also grundsätzlich kann unser Dank halt schlussendlich immer nur wieder zurückgehen an alle, die auf die Strecke gegangen sind, und zwar wirklich alle. Weil da sind wir ja ein bisschen später irgendwo dann eingestiegen, halt über die DNFs und halt sozusagen dann nochmal ein mitlaufendes Ranking aufzubauen, Rafa, oder? Und dieses Volumen halt einfach ein bisschen besser verstehen zu können auch. Da sind uns am Anfang ein bisschen Zeit durch die Lappen gegangen. Aber auch da, gerade aus der Fraktion oder insgesamt, die Berichte und das Aktivhalten der Community ist es das, was es ausgemacht hat.
Das wäre ja auch echt cool, wenn das dann nächstes Jahr, wenn die einfach von Anfang an mit drin sind. Also man muss es ja nicht DNF nennen, sondern einfach Supporter oder also auf jeden Fall alle, dann ist das eine eben Race und das andere ist irgendwie Fun, keine Ahnung, aber Racer können auch Fun haben, aber ihr wisst, was ich meine, weil das habe ich auch so von einigen zurückgespielt bekommen, die sind dann eben aus irgendeinem Grund nicht komplett gefahren oder den Orbit andersrum, weil es irgendwie besser in die Planung passte, und das wäre schön, wenn die noch mehr auftauchen könnten.
Genau, da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir verlinkt werden. Also, liebe Leute da draußen, verlinkt uns, weil wenn ihr auch nur 30 Kilometer vom Orbit fahrt und verlinkt uns nicht, dann kriegen wir das ja auch nicht mit. Also dann kriegen wir keine Mitteilung darüber und können halt auch die Zahlen nicht eintragen.
Kann man ja auch im Nachhinein noch machen, ne? Also auf Komoot
kann man machen, echt
offen, total einfach im Nachhinein in die gemachte Tour reingehen. Mit wem hat man die zusammen gemacht? Orbit. Na, also und dann kann man ja, also würde sagen, Supporter dazu schreiben oder was auch immer. DNF ist ja wirklich, man hatte vor, das komplett zu fahren im Race-Modus und hat es halt nicht geschafft. Das ist so, ja. Wobei zwischendurch war es ja auch fast schon en vogue, auch ein DNF dazwischen zu haben. Ne? Als du dann deine ersten beiden hattest, okay, ich habe jetzt auch, also es war schon, es gehörte schon dazu, auch ein DNF im Orbit mit dabei.
Wir hatten selbst Thomas hatte auf seiner eigenen Route in Thüringen, die er selbst gescoutet hatte, hat er sogar ein DNF gehabt. Manchmal, es gibt halt so Tage, da will es einfach nicht.
Ja, und zuletzt gibt es noch eine kuriose Geschichte, die euch einfällt, oder eine witzige, irgendeine schöne Sache aus dem Ganzen. Raphael, die sind ja, wenn dann alle bei dir gelandet oder bei dir.
Ach, nö, in Komoot, die Erfahrungsberichte, die haben wir ja alle gelesen. Da waren einfach, Bengt, du hattest da mal erwähnt, da hatte jemand, das ist sein Fahrrad so kaputt gefahren, dass er sich ein Taxi genommen hat, ist dann ein paar Kilometer, ne, zur Werkstatt gefahren, ist wieder mit dem Taxi zurück.
Genau, auf den Zack wieder ran.
Was wir so, diese Ultra-Ultra-Rennen, sogar, also in Kirgisistan und Marokko hatten wir auch so eine Geschichte, aber da fliegt man einmal um die Welt, um an dem Rennen teilzunehmen. Bei den Orbits ist es ja schon relativ einfach zu sagen, naja, heute hat es nicht geklappt, dann probiere ich es nochmal. Aber das ist schon cool, dass dann so ein finnischer Wille da ist, dass sie das in Kauf nehmen. Es gab ja so ein paar Namen. Enrico schwirrt uns immer wieder durch den Kopf mit seinen super witzigen Erfahrungsberichten. Da gibt es einfach viele Leute, die super Erfahrungsberichte haben, die wir, glaube ich, auch.
Björn Riedel
kennen wir alle. super viele Leute, die jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Szene eingestiegen sind und sehr viel weiter die Limits gepusht haben, als sie wahrscheinlich dachten, dass sie könnten.
Ja, cool. Ich schaue. Ah, es gibt noch ein paar Fragen. Hä? Raphael, ist es im nächsten Jahr möglich, alle Orbits mit dem gleichen Gravelbike zu fahren? Andere Reifenkassette ist ja okay, aber der Rest geht ja schon in Richtung Materialschlacht.
Marion, du bist, glaube ich, auch alle mit einem Rad gefahren, oder?
Ja, genau.
Ja, also das ist möglich. Das ist schwer, allgemeingültige Aussagen da zu treffen, weil jeder hat andere Fahrskills. Ich bin alles mit dem Gravelbike gefahren. Ich habe sogar nach Mitte der Serie auf dünnere Reifen gewechselt und bin auch durchgekommen. Jeder hat andere Vorlieben. Der eine packt sich die Kischlappen drauf und mag es, wenn es ein bisschen komfortabler ist und nimmt ein bisschen Zeitverlust in Anspruch. Je nachdem, der andere knallt durch und die besten Zeiten wurden mit dem Rennrad gefahren. Also viele von den Leuten, die ganz oben am Ranking stehen, die sind das mit dem Rennrad gefahren. Also Rennrad mit etwas breiteren Reifenschuhen mit dem Crosser. Also meine Meinung ist, dieses Jahr hätte man auch alles mit dem Gravelbike fahren können. Weiß nicht. Ellen, Matthias, Lukas, ihr seid auch alle gefahren. Bang, du auch, Hamburg.
Ich bin auch alles mit dem gleichen Gravelbike gefahren.
Ja.
Und denk auch, das ist eine persönliche Sache, ne? Der eine fährt lieber dann mit dem Hardtail, der andere mit dem Gravelbike.
Allgemein ist da meine Meinung, eigentlich ist es schöner, wenn man nur ein Rad zur Verfügung hat, weil dann fährst du es halt damit auch. Also die Vielfalt zur Verfügung zu haben, eben wie es gerade in der Frage auch erwähnt worden ist, führt dann ja schon fast eher zu so materialspezifischen Fragen und oder Schlachten. So, weil durch muss man. Und ja, kann Segen oder Fluch sein.
Ja, Rafa hat ganz am Anfang auch mal gemeint, in Bezug auf nächstes Jahr wegen den Routen, die werden vielleicht ein bisschen kürzer. Wir haben auch nochmal drüber gesprochen, wie extrem dürfen sie auseinandergehen. Oder sollen sie auseinandergehen, ist natürlich auch, wie gesagt, Bayern hat zum Beispiel Alpen, da kann man schauen, oder auch sonstigen oder im Taunus sonstige Orte. In Brandenburg ist dann der Sand zum Beispiel. Also ich glaube, wir versuchen das schon, es heißt ja Gravel immer noch, Gravel-Event, wir versuchen es schon so zu machen, dass es mit einem Fahrrad machbar ist und dass man wie gesagt, selber entscheiden muss, ob man 35 mm oder 55 drauf macht. Fahrbar wird alles sein. Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Und der Rest ist ein bisschen persönlich, wie auch beim Empfinden der Strecken. Das ist halt Gravel. Es ist nie ideal oder man ist hinterher immer am Überlegen, ah, was hätte ich da jetzt noch machen können, fahren können. Das gehört dazu, glaube ich. Deswegen ist es ja auch spannend, so ein Orbit zu fahren und nicht sofort alles zu wissen darüber, sondern eben auch sich ein bisschen drauf einzulassen, vorzubereiten und dann ist man hinterher vielleicht schlauer.
Marion, du hattest ja eben gesagt, du bist jetzt auch alles mit dem Gravelbike gefahren und 9 Orbits in dem Pace, den du da vorgelegt hast, ist ja krass. Hast du denn zwischendurch irgendwie die Mäntel gewechselt?
Ja, habe ich. Also für Rügen, weil ich wusste, das ist ein schneller Orbit und weil ich mir da Hoffnung gemacht habe, dass ich ja die Bestzeit knacken konnte, bin ich das quasi mit so einem Touring-Reifen gefahren. Das ist gar kein, der hat quasi kein Profil. 37 mm. Genau, aber eine ziemlich dicke Karkasse. Den habe ich dann später nochmal aufgezogen. Und zwar bin ich den Schwalbe G1 Around gefahren. Den Reifen ist ein super Reifen, aber nach so ungefähr 2000 Kilometern später ist der durch. Und ich hatte dann sehr viele Platten. Hatte dann so in 3 Orbits 8 Platten. Und habe dann aus dem Grund nochmal meine Reifen gewechselt. Und bin dann wieder zu dem Touring-Reifen gewechselt, der eigentlich kein Profil hat und bin damit den NRW-Orbit gefahren, der jetzt nicht super einfach war. Da waren auch schon Abfahrten dabei, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt mit dem Reifen, aber dafür konnte ich halt auf den Geraden gut ballern und der war auch ganz schnell beim Bergauffahren, das war dann auch untechnisch, Genau, das ging auf jeden Fall gut. Wenn ich jetzt, wenn die Serie nächstes Jahr nochmal startet oder jetzt für die nächste Reifenwahl, würde ich auf jeden Fall auch eher dünnere Reifen fahren, weil mir Schnelligkeit wichtiger ist als Sicherheit beim Bergabfahren oder so. Genau, und weil ich gemerkt habe, es geht. Und ja, ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, wenn man schneller durchkommt, als man es gedacht hatte.
Ja, also tatsächlich Sicherheit oder eben nicht so ein großes Bedürfnis danach, aber auch fahren können, dass man sich ja dann auch über die Serie hinaus aneignet. Ne? Also der erste Orbit ist vielleicht noch unsicher, aber dann, je mehr man Offroad fährt, wissen wir alles, so besser wird's dann auch. Hier gibt's noch ein paar Fragen. Ja, ja, da würde ich nochmal zurück zu Raffaello Bengt gehen. Danke, Marion.
Ja, zu dieser Frage im Vergleich mal vor, genau. Also genau, im Vergleich zu V2B, also dieses V2B, was im Vogtland stattfindet, Highland 550 Trail, sind die Orbits super easy. Hattet ihr das auch so gemeint? Ja, das kann man schon sehr eindeutig mit Ja beantworten. Es heißt ja nicht umsonst die erste deutsche Gravel-Serie, dem das Thema über den Begriff Gravel haben wir in den letzten Wochen oft genug gehabt. Das möchte ich jetzt nicht nochmal komplett neu aufrollen. Dazu nochmal kurz sagen, Gravel bedeutet für uns halt einfach nicht nur der feinste Schotter, was auch in Deutschland gar nicht so einfach ist. Wir haben, ich sehe hier Brandenburger Sand, dann auch, dass in Niedersachsen Teile nicht fahrbar waren. Das ist so. Man hatte die Alternative auf eine gut befahrene Straße zu gehen, die nicht groß sind, wo die Autos mit 200 oder 150 oder auch nur 100 km/h an einem vorbeibrettern. Oder man hat die Offroad-Wege, die dann teilweise auch sandig waren oder ein bisschen härter. Das ist, kann man auch nochmal sagen, keiner der Scouter hat versucht, bewusst da Knüppel zwischen die Räder zu schmeißen. Also das war, sollte alles fahrbar sein. Das war die Vorgabe, aber es gibt eben manchmal einfach Segmente, da muss man Teilstrecken miteinander verbinden und wenn man nicht riesen Umwege fahren will, weil dann werden auf einmal 50 Kilometer, wird dann 150 Kilometer draus, dann muss man hin und wieder so eine Sektion in Kauf nehmen. Von daher, wir wollten eine Gravel-Serie sein, sind das auch aus unserem Verständnis raus geworden und ja, ich glaube ACT 5 und Highland Trail 550, das sind einfach wirkliche Mountainbike-Rennen. Ja, das sind reine Mountainbike-Rennen.
Ja, gibt es denn irgendwas, was jetzt die Community noch tun kann? Also ein Punkt zum Beispiel, der mir ja am Herzen liegt oder und euch auch, das weiß ich, ist zum Beispiel noch den Frauenanteil zu erhöhen. Der liegt jetzt aktuell bei 10%, was gut ist für solche Rennen schon, aber damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Andrea Seiermann ist, denke ich mal, weiterhin Women's Ambassadorin. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, die hätte auch vielleicht in der Vorbereitung schon zur Verfügung stehen können, weil auf so eine Serie vielleicht entscheidet man sich ja, oder Frau, eben auch gerne Anfang des Jahres dafür, die dann zu fahren. Und ich kann schon mal sagen, diese E-Mail-Adresse ist ja weiterhin da und Andrea steht ja auch weiterhin zur Verfügung. Also wenn Frauen jetzt hier zuhören oder Männer, die denken, dass Frauen da vielleicht irgendwie ein bisschen Support sich abholen möchten, wäre das eine Möglichkeit und ja.
Und gerade die weiblichen Scouter, da haben wir wirklich aus jeder Facette, wir haben sogar mit Lisa jetzt eine neue Scouterin, die aus dem Ultralaufen eigentlich kommt. Und das ist schon witzig. Jeder bringt so ein bisschen seine eigene Community mit rein und spricht dann eben eventuell auch wieder noch ein paar Frauen an, ja, die Lust haben, das zu fahren.
Jule Radl, ne, die Blog Jule macht, auch. die ist mit dabei.
Steffi, Andrea, Laura, ja.
Also da du. Ist richtig was passiert. Ja, genau. Ich bin auch. Wir haben teilweise so Scouting-Teams gemacht, was ja auch ganz gut ist und dann haben wir, kann man ja so sagen, Marion, du bist die Orbits teilweise approved. Es gibt so einen Double-Check in Zukunft.
Ich würde da gerne mein Gütesiegel drüber geben. Also insbesondere Bayern und Niedersachsen würde ich gerne begutachten, bevor die rausgehen.
Ja,
also zum Frauenthema würde ich auch gerne noch mal was sagen. Also, weil ich das aus meiner Erfahrung weiß, dass Frauen sich oft selbst unterschätzen, obwohl sie eigentlich super stark sind oder mega Skills haben. Ich habe zum Beispiel eine Freundin aus Hamburg, die viel mehr Skills hat als ich offroad. Die kann einfach viel mehr. Die ist auch ähnlich fit. Und dann hat sie mir geschrieben, hey Marion, mega cool, ich habe den Hamburger Orbit gefinished. Du hast mich inspiriert, ich hätte mir das sonst nicht zugetraut. Und da dachte ich mir so, was? Wer, wenn nicht du? Und genau, also man muss nicht episch hart sein, um da mitzumachen. Man muss jetzt nicht mega fit sein. Also ich habe natürlich ganz gut trainiert vorher, aber ich sag mal, wenn man 100 Kilometer am Stück fahren kann und danach nicht völlig erschöpft ist, dann reicht das an Fitness. Man braucht jetzt nicht mega die Skills. Also ich habe auch gar keine Skills gehabt vor dieser Saison. Wenn ich mit meinen Freunden Cyclocross fahre, dann bin ich die Erste, die absteigt. Ohne Witz. Genau, und das ist alles machbar. Ihr müsst nicht im Straßengraben schlafen oder da bis zur völligen Erschöpfung fahren. Und selbst wenn ihr bis zur völligen Erschöpfung fahrt, ihr seid immer noch in Deutschland, dann fahrt ihr noch 5 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof und steigt in die Bahn und fahrt nach Hause oder in den Bus oder ruft ein Taxi oder eure Mama oder euren Freund an. Also genau, das ist alles ohne Risiko und traut euch. Genau, falls ihr Bock darauf habt, dann traut euch einfach. Fahrt vielleicht nur ein Stück am Anfang mit der Option, es dann einen anderen Tag dann mal komplett zu fahren. Aber es ist alles machbar. Und gar nicht so schwer, wie man denkt.
Ja, total gut. Danke, Marion, für diesen Aufruf. So, hier kommen jetzt doch noch, habt ihr eine technische Frage noch an Bengt und Raphael. Es gibt jemanden, der nach dem 7. September noch ein Orbit gefinished und getaggt hat. Und da wäre jetzt die Frage, ob der jetzt noch auf dem Komoot-Profil freigeschaltet wird. Ich glaube, darum geht's. Dass der nicht mehr ins Ranking kommt, ist glaube ich, klar. Raphael Bengt, wie handhabt ihr das?
Genau, hat der Raphael ja vorhin, glaube ich, schon erwähnt, oder? Das Verlinken der Routen mit Orbit 360 weiterhin super ist, um die diese Supporter, das Supporterfach mitlaufen zu lassen, oder Raphael?
Genau, also es läuft ja alles über eine E-Mail-Adresse rein. Wir sammeln die. Wir haben gesehen, dass noch ein paar Verlinkungen kamen. Das kommt Stück für Stück hin. Damals hatten wir, wir hatten ja fast 100 Fahrten in der Woche, hatten wir immer Freitag und Montag das Update gemacht. Und es war ja mal ein laufender Prozess zwischen, wir laden die Route in Komoot rein und dann tragen wir die Zeiten auf der Webseite ein. Jetzt hatten wir auch ein bisschen anderes Zeug zu tun. Wir hatten das Event, ne, aber das kommt. Also keine Sorge, Samuel, das hauen wir rein. Ja.
Anja fragt direkt nochmal nach einer Community-Gruppe, in der sich Frauen Support als Anfängerin holen können. Hatte Andrea nicht sogar gesagt, sie würde so eine Art Gruppe einrichten, wenn Bedarf da ist? Also Anja, einfach an Andrea Seiermann wenden. Also sowas Spezielles jetzt für den Orbit kann durchaus Sinn machen. Das haben wir bei dem Maurice Brocco 400 ja auch gemacht. Da gibt es eine Facebook-Gruppe, wo sich Frauen eben auch in Teams zusammenfinden konnten. Und es hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wäre ja vielleicht für den Orbit auch eine Idee. Muss natürlich nur auch an Interesse angemeldet werden, so dass eine Gruppe zustande kommt. Ja, und dann das, was ich eben schon angedeutet habe. Marc fragt nochmal, wie kann man euch für das nächste Jahr aktiv unterstützen, abseits von Spenden, Teilnahme etc.?
Wir haben auch während der Serie super viel Hilfe von außen Angebote bekommen. Lieben Dank dafür. Aber wir waren schon auch ganz gut damit beschäftigt, alle Leute zu koordinieren. Schreib uns gern mal eine Mail, weil das ist jetzt schwer hierüber zu beantworten. Aber schreib uns gern mal eine Mail, dann antworten wir gerne und kommen dann auch gerne ins Gespräch. Aber grundsätzlich, sind schon viele Leute, gerade mit den Scoutern, da werden viele Informationen hin und her geschoben. War auch ein bisschen chaotisch hin und wieder. Schick uns einfach mal eine Mail.
Ja, cool. No open questions, zeigt mein Q&A hier. Wenn jetzt nichts kommt, würde ich sagen, vielen Dank an alle.
Isabel, du willst sicherlich auch noch was sagen.
Ich war schon total in den Zuhörermodus gewechselt und wollte aber einfach, wenn ihr alle schon hier seid, auch von unserer Seite, von Komoot oder auch von mir persönlich, nochmal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, stellvertretend Marion, Ellen, Matthias, bei den ganzen Fahrern. War für uns ein super spannendes Projekt und einfach toll zu sehen, die ganzen Berichte zu lesen, die Touren zu sehen. Also jeder einzelne Fahrer, Hut ab und ja, hat super viel Spaß gemacht. Die Scouter, Lukas, stellvertretend du. Tolle Arbeit. Ich bin gespannt auf die nächsten Routen und ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Und natürlich an Bengt und Rafa. Ja, Rafa hat vorhin schon gesagt, es ist super viel Arbeit, was die ganze Zeit im Hintergrund gelaufen ist und das einfach auch täglich mitzubekommen. Hut ab. Ja, hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten, auch Teil davon zu sein, das irgendwie umsetzen zu können. Und ja, auch wir freuen uns auf was kommt jetzt im Winter und das nächste Jahr. Und genau, dann gerne nochmal an dich für die letzten Worte, aber vielen Dank auch von unserer Seite.
Dann sagen wir auch nochmal Danke. Hä? Also danke wirklich an die Sponsoren, die Scouter, die ganzen Freunde, die uns geholfen haben. Am Ende auch die Fahrer, weil ohne die Fahrer, ohne den ganzen Erfahrungsberichten wäre es auch nur noch nicht mal halb so spannend gewesen. Das war eigentlich das Witzigste, die witzigen Erfahrungsberichte zu lesen und auch zu sehen, zu was Leute in der Lage sind, die teilweise gerade angefangen haben, Rad zu fahren, die sich im Frühjahr ein Gravelbike gekauft haben und auf einmal da die 250 Kilometer Bretter besiegt haben. Ja.
Ein großer Dank natürlich auch an Johanna, die das Ganze währenddessen medial begleitet hat.
Johanna,
und vor allem auch den heutigen Abend moderiert hat. Genau, vielleicht Johanna, die mal ein bisschen in den Hintergrund dreht und den anderen eine Plattform bietet. Natürlich auch an dich, Johanna. Riesen Dankeschön.
Das stimmt. Hat uns auch super Spaß gemacht, den Rennpodcast am Anfang mit Informationen zu befüllen. Und dann habe ich der Podcast, die beiden mit den Rennfahrern und den Sprachnachrichten am Ende, das war für mich auch einer der besten Podcasts überhaupt. Das war so interessant und authentisch, da mal einfach die Gefühle und Reaktionen aus dem Starterfeld heraus zu hören. Das hat super Spaß gemacht.
Ja, mir hat das auf jeden Fall richtig großen Spaß gemacht. Also sowohl das Webinar zu moderieren, als auch die Rennbegleitung. Und das mache ich sehr, sehr gerne wieder. Jetzt sind ja erstmal ein paar Monate Orbitpause. Beziehungsweise hat Raphael ja schon angedeutet, dass es da im Dezember, Januar noch was geben wird. Es wird auch noch einen Film geben. Da wurde ja fleißig gedreht zwischendurch. Und ja, also die Zeit wird schon irgendwie überbrückt werden. Wir sind mittlerweile ein relativ großes Team an Scouts. Sind jetzt viele schon fleißig dabei und scouten neue Routen. Es wird insgesamt 20 Stück geben und die werden sich über Deutschland verteilen und die werden auch etwas kürzer sein, also zwischen 150 und 200 Kilometern, einfach damit das so ein bisschen zugänglicher ist für alle. So, aber die werden es nicht weniger in sich haben, lasst euch das gesagt sein. Ich freue mich, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr auch die Spezialepisoden gehört habt. Und ja, wenn er euch gefallen hat oder wenn euch die wundersame Fahrradwelt insgesamt gefällt, erzählt es weiter. Hinterlasst mir Kommentare bei Apple Podcasts. Da freue ich mich immer mega drüber. Da könnt ihr mir auch reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Wunschgäste habt. Und ja, abonniert den Podcast, wenn ihr es könnt, je nachdem, welche App ihr habt, einmal draufklicken und ja, bleibt mir weiter treu und schickt mir Feedback, wenn ihr welches habt, darüber freue ich mich auch immer.